Wir schreiben das Jahr 1599. In diesem kalten März leben etwa 9000 Einwohner in Freiburg. Doch es ist eine Zeit, in der die Menschen in Angst und Schrecken leben. 12 Frauen sind in den vergangenen 2 Monaten in Freiburg hingerichtet worden und wieder werden 3 Frauen im Predigertor gefangen gehalten. In ihrer Angst und ihrem Verfolgungswahn werden die Menschen auch durch die Prediger gestärkt, die im Freiburger Münster und vielen anderen Kirchen der Region Messe für Messe betonen, welche Bedrohung von den verdächtigen Frauen ausgeht.
Sie könnten überall unter uns sein. Diejenigen, die sich vom Licht abgewandt haben, kennen keine Scham. Sie leben wie Parasiten in unserer Gemeinde. Jeder könnte einer von ihnen sein. Manche praktizieren so offen die Verehrung des Dunklen, dass es gar unmöglich erscheint, ihre böse Natur zu übersehen. Das zeigt nur, wie sicher sie sich fühlen. Sie denken, dass ihr dunkler Patron sie schützt. Aber der gerechte Zorn der unanfechtbaren Wahrheit Gottes trifft sie alle. Andere hingegen, und vor denen müsst ihr euch besonders in Acht nehmen, denen sieht nur ein Fachkundiger das dunkle Böse an, das sich hinter einer Fassade aus Lügen verbirgt. Jeder von euch hat die Pflicht, dem Herrn gegenüber auch den kleinsten Verdacht zu melden. Plötzlich seid ihr schwer erkrankt, obwohl ihr am Tage zuvor wohl auf wart. Euch wächst ein hässliches Geschwür im Gesicht. Doch am Tage zuvor war davon noch nichts zu sehen. Oder eure Kinder erzählen morgens die wersten Geschichten über ihre soeben verbrachte Nacht. Falls sie berichten, sie wären des Nachts ihrer Schlafstätte entrissen worden und sie finden sich wieder auf einem Berg, umringt von hässlichen Gestalten, die des Nachts tanzen, wie wild lachen und kreischen, den Teufel anpreisen und sich in Orgien verlieren. Falls das so ist, dann fragt euer Kind, ob es jemanden erkannt hat. Vielleicht war es die Nachbarin, der gegenüber ihr am Tage zuvor unfreundlich ward. Dann könnte diese Nachbarin zuvor in der schrecklichsten Stunde ihres Lebens beschlossen haben, den Pakt mit dem Teufel einzugehen. Und damit hat sie sich für immer aus dem Himmel ausgeschlossen, der nur den reinen, gottesfürchtigen Menschen zusteht. Es sind schon einige solcher Ketzer ins Netz gegangen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin erst zufrieden, wenn wir sie alle haben. Fürchtet euch vor den Ketzermeistern, aber baut auf die Stärke Gottes, der euch treuen, guten Bürgern wohlgesonnen ist. Gelobt sei Jesus Christus.
Amen.
Heute war ja wieder viel los in der Kirche.
In diesen Tagen sollte man dem Gottesdienst auch einfach nicht fernbleiben, wenn man nicht in Verruf geraten möchte. Wer sonntags nicht in die Kirche geht, macht sich sehr verdächtig. Also ich möchte zumindest niemanden Anlass geben, schlecht über mich zu reden.
Ja, da hast du vollkommen recht.
Nicht, dass es uns so ergeht wie den 3 Frauen, die letzten Monat im Predigerturm gefangen genommen wurden.
Du meinst die Mösmerin, die Stadelmännin und die Wolfertin?
Ja, genau. Von den 3 spreche ich. Sie wurden von einer anderen Ketzerin als Gespielinnen genannt.
Die 3 Weiber sind ja das Stadtgespräch seitdem. Sind allesamt im Städtchen ja auch wohl bekannt.
Sag mal, waren die 3 Männer nicht auch alle Ratsmitglieder? Der Mann von der Möchnerin, der war doch sogar Obristenmeister.
Ja, der Jakob Bauer. Mittlerweile sind sie auch alle verstorben.
Ja, und dennoch konnten sie sich nicht über ihren Lebensstandard beschweren.
Da zeigt sich, dass der Teufel nicht vor den Toren der Bessergestellten Halt macht, um sein finsteres Reich zu verbreiten. Wie der Herr Pfarrherr zuvor kundgetan, trachtet er, jede Frau zu verführen, die sich in Bedrängnis befindet. Gott.
Wir sollten stets sehr aufmerksam sein, unsere Ohren spitzen und Augen offen halten. Die Bedrohung durch diese Weiber, die mit dem Teufel einen Bund eingegangen sind, kann überall unter uns sein.
Ey, ihr da, auf dem Weg!
Kann der nicht ein bisschen aufpassen? Um auf die drei Frauen zurückzukommen. Am meisten schockiert mich ja, dass einer der drei Abtrünnigen die ganze Zeit direkt vor unserer Nase war. Ausgerechnet unsere Nachbarin.
Ja, die Schnecken, Anna, ne?
Die Wolfertin.
Dem Satan verfallen. Jesus, Maria, Josef.
Herrgott, entsetzlich. Wir können Gott dafür danken, dass sie ihren Zauber nicht gegen uns noch eingesetzt hat. Stell dir nur mal vor, mein geliebten Sohn hätte sie auch nur ein Haar geschimpft.
Ach Gott.
Ich hätte sie an Ort und Stelle in 1000 Stücke gerissen, dieses alte Teufelsweib.
So aber hat es ihren Sohn erwischt,
ja.
Die Satansbrut.
Ich habe mich schon gewundert, warum der junge Alexander kaum an der Universität eingeschrieben das Land verlässt und für 3 Jahre nach Straßburg geht. Äußerst rätselhaft.
Verflucht.
Aber ja, was blieb dem Bub denn auch anderes übrig, als sich aus den Fängen seiner Mutter zu befreien und Schutz an diesem entfernten Ort zu suchen?
Ihren eigenen Sohn verflucht. Der junge Bub wurde sogar so streitsüchtig, dass er kurz nach seiner Rückkehr gleich eine Schlägerei angezettelt hat. Ja, die Martha, die hat alles von ihrem Fenster aus mitbekommen. Sie war gerade dabei, an diesem kalten Novembertag Feuer in der Stube anzumachen. Da hat sie den Lärm mitten auf der Straße mitbekommen. Und am darauffolgenden Sonntag habe ich sie dann in der Kirche getroffen. Da hat sie mir davon berichtet. Meine Güte, wie von einem ungeheuren Zauber befallen, soll er auf einen anderen Buben eingeschlagen haben.
Das habe ich auch schon gehört. Die gesamte Situation soll sich ja wohl so zugespitzt haben, dass nicht einmal mehr die Anna selbst ihrer Herr werden konnte. Der Alexander hat sich daheim derartig aufgeführt, dass Mutter und Schwester nicht mehr sicher im eigenen Haus waren.
Kaum zu überhören. Ich denke an die Tage, an denen er des Nachts, als alle schliefen, von der Schenke heimkam und Streit mit seiner Mutter angefangen hat.
Und gebrüllt hat er jedes Mal so laut. Ich wette, der alte Müller am Ende der Straße hat auch noch gehört.
Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan.
Ich auch.
Oh, sieh mal, wer da kommt. Das ist doch die Elisabeth.
Elisabeth!
Ah, guten Tag. Ursula, Agatha, Gott sei mit euch.
Wir haben uns ja länger nicht gesehen. Warst du heute nicht in der Kirche?
Oh, doch, doch. Selbstverständlich. Ich saß nur weit hinten, deshalb hast du mich wahrscheinlich nicht gesehen.
Ah ja.
Aha.
Wobei habe ich euch denn unterbrochen? Ihr wart so tief in euer Gespräch verwickelt.
Ach du, nichts weiter. Wir haben uns nur drüber unterhalten, was gerade in der Stadt so los ist. Du hast doch bestimmt schon davon gehört, die Sache mit der Wolfertin und den anderen beiden Frauen.
Ja, echt furchtbare Sache. Ich kann immer noch nicht so recht glauben, dass ausgerechnet die Anna eine Ketzerin und vom Teufel verführt worden sein soll.
Nicht? Du wohnst doch auch ganz in ihrer Nähe. Den Tumult ihres Sohnes kannst du doch wohl kaum überhört haben, Elisabeth.
Ja, sein nächtliches Herumtreiben ist mir schon aufgefallen. Aber ich würde eher sagen, dass es vom Verzehr des Alkohols stammt und nicht von den angeblichen sonderbaren Fähigkeiten der Mutter.
Ja, darüber lässt sich jetzt vielleicht streiten. Aber keine Frau, deren Mann erst verstorben ist, schafft es, neben der Versorgung ihrer Kinder auch noch persönlich vor den Rat der Stadt zu treten. Und
ohne den Vogt. Sei das zu denken? Der Vogt hat doch die Aufgabe, die Verwaltungsangelegenheiten zu erledigen. Stattdessen regelt sie auch noch alle ungeklärten Angelegenheiten ihres Mannes selbst.
Ja, wie soll eine Frau das denn bitte bewältigen, ohne durch die Kräfte des Teufels gestärkt worden zu sein?
Das ist doch unheimlich.
Ja, es kommt vielleicht nicht so oft vor, dass eine Frau auf den Vogt verzichtet. Aber die Anna war doch schon immer eine starke, selbstständige Frau.
Ja,
ihr kennt sie doch. Allein zur Lebzeit ihres Mannes hat sie die Kinder ganz allein großgezogen. Der Mann war ja wegen des Geschäfts ständig außerhalb der Stadt. Ja, für ihre Kinder hat sie wirklich sehr viel gegeben. Und dann hat auch noch ausgerechnet ihr eigener Sohn sie bestohlen, sodass sie auch noch vor 3 Monaten eine Hypothek auf ihr Haus aufnehmen musste. Ganz zu schweigen, wie sie das geschafft hat, überhaupt jeden Tag über die Runden zu kommen. Und dann klagt man sie auch noch zu allem Übel an, dass sie...
Ach, da fällt es mir ein. Ich habe dich doch wenige Wochen vor ihrer Verhaftung bei ihr ein- und ausgehen sehen. Du hast ihr Brot und andere Leckereien gebracht.
Sag mal, Elisabeth, musst du dich nicht eigentlich um deine eigenen Angelegenheiten kümmern?
Ich wollte ihr doch nur ein wenig zu essen vorbeibringen, wo sie doch auch noch Schulden hat. Ursula, Agatha, das sind wir schon bei meinem Haus angelangt. Ich muss jetzt noch für die Familie Essen vorbereiten. Es war schön, euch getroffen zu haben. Gott segne euch.
Gott sei auch mit dir.
Mit dir auch, Elisabeth. Aber denk dran, bis nächsten Sonntag in der Kirche.
Du bist daheim. Gut, dich zu sehen.
Was ist mit dir? Du wirkst sehr verstört.
Warte, schließe doch bitte erstmal das Fenster, bevor wir fortfahren. Danke dir. Oh, Karl, ich hab so Angst.
Was ist denn geschehen?
Ach, soeben nach der Heiligen Messe, da traf ich auf dem Heimweg auf die Ursula und Agathe. Du weißt doch schon, die beiden Gerbersfrauen hier aus der Nachbarschaft. Und sie waren wirklich sehr erregt. Sie sprachen über Anna. Und die beiden, die sind einfach so sehr bereit, den Anschuldigungen, die gegen sie erhoben werden, und ebenso den Reden des Pfarrherrn Glauben zu schenken. Ursula hat mich dann auch noch gesehen, wie ich kürzlich Anna besucht habe. Und dabei lag auch noch so viel Argwohn in ihrer Stimme.
Es ist doch nicht etwa deine Befürchtung, dass sie dich verdächtigen?
Ja, aber du weißt doch, wie schnell das dieser Tage geht. 9 Frauen in nur 2 Monaten. Und dann auch noch euer Streit letztes Jahr. Agathas Mann und du. Ja, vielleicht ist mein Blick ja auch allzu düster.
Es mag sein, dass die Stadt in Aufruhr ist und gegenseitige Bezichtigungen dieser Zeit gar zu eilig geschehen. Aber was dich vielleicht zu beruhigen vermag, im Schneckenwirtshaus erfuhr ich, dass Anna und die beiden mit ihr angeklagten Frauen gestanden haben. Gott behüte, unter welchen Bedingungen. Doch sie haben sich in ihrem Geständnis nur gegenseitig benannt. Es sind also keine neuen Namen gefallen, wie in den vorangegangenen Prozessen.
Sie hat gestanden? Oh mein Gott!
Wollen wir hoffen, dass dieser Wahnsinn nun sein Ende findet.
Das Geständnis der Margareta Mössmerin. Margareta Mössmerin, Herrn Jakob Bauren Witwen vergicht. Am 22. März anno 1599 hat Margareta Mössmerin, weil und Herrn Jakob Bauren seligen gewesenen Obrismeister allhier zu Freiburg, hinterlassene Witwe vor den verordneten Herrn Siebenen aller Banden ledig und los im St. Christoffelsturm gütlich gestanden und bekannt wie folgt. Erstlich war sein, dass vor 10 Jahren ein schwarzer Mann zu ihr in ihren Garten spät gegen Abend kommen sei und an sie begehrt habe, sie solle seines Willens mit ihm pflegen, das habe sie getan und er sei kalter Natur gewesen. Item ferner war, dass er solchem nach ihr auch zugemutet habe, sie solle sich Gottes verleugnen, das habe sie auch getan, aber es sei ihr gleich leid gewesen. Item war, derselbe hab sich mit Namen Hämmerlin genannt und ihr Stecken und Salbe in einem Büchslin gegeben, den Stecken oder Gabel damit zu salben. Item war, sie sei also auf eine Zeit bei Nacht hinaus in ihren Garten gefahren. Item war, dass sie auch auf demselbigen Stecken verschiedener Jahre hinaus in des Georg Riehern Garten gefahren, die Banzerin, die Schneckenanna und sonst viel andere Weiber, die sie nicht kenne, auch bei ihr gewesen seien, daselbst gessen und trunken. Item war, dass sie samt Ärmelter, Banzerin und Schneckenanna auch im Bromberg beieinander gewesen und sie auf einer Gabel selbst hinsitzend kommen sei. Item war, wann sie also fahren wollen, dass sie allwegen die Worte dazu gesagt habe, Hui, aus und an, in des Teufels Namen. Item war, er hab ihr Buhl ihr ein Ruten geben, hin und wieder viel damit zu verderben, dass sie zwar nicht tun wollen, allein bei Oberried hab sie auf eine Zeit bei Nacht in einem Stall eine Kuh mit solcher Rute geschlagen, sei die Kuh davon lahm geworden. Item war, dass sie auch samt anderen ihren Gespielen auf eine Zeit in Rheinberg gefahren sei. Die Strafe lautete wie folgt. Diese Margareta Mösmerin ist samt vorhergehender und nächstfolgender Angeklagten den 24. März anno 1599 auf dem Schutzrhein mit dem Schwert zu richten und hernach unter dem Galgen zu Asche zu verbrennen. Gott verzeih der armen Seelen. Amen. An diesem genannten 24. März säumten nahezu alle Freiburger Bürger und Bürgerinnen den Weg vom Christoffelsturm, in welchem die drei Frauen zuletzt gefangen gehalten wurden, bis hinaus aus dem Martinstor zum Richtplatz vor den Toren der Stadt.
Ach, schau mal einer an, da sind die drei ja. Sehen doch gar mitgenommen aus.
Mir kamen die Stadelmännin schon immer komisch vor. Nach 9 Uhr des Abends ging sie noch aus und viele junge Männer hatte sie bei sich wohnen.
Mutter, aber die eine kennen wir doch. Die war doch immer recht freundlich zu uns.
Psst, leise. Du musst vorsichtig sein, was du hier sagst.
Wegen Frauen wie euch muss ich mich so durch das Leben wagen. Schuld seid ihr an meinem Zustand. Schuld! Gut, dass ich euch erwischt habe.
Aber Mutter, ich habe mir Hexen immer ganz anders vorgestellt. Was haben diese Frauen denn getan?
Das war das Hörspiel Hexenverfolgung in Freiburg, entstanden im Rahmen des Seminars Geschichte im Hörspiel im Sommersemester 2014 an der Pädagogischen Hochschule Freiburg unter Leitung von Thomas Martin Buck und Matthias Baumann. Gesprochen haben Sabrina Grammelsbacher, Beate Mengdel, Julia Mistik, Angelika Pilz, Annabel Rau, Ilja Schukow.